Jede Sprache hat ihre Ungereimtheiten, ihre Ausnahmen und ist nicht immer logisch. Das ist natürlich auch bei der deutschen Sprache so. All ihre Besonderheiten, den möglichen Wortspielen und Silbendrehern, die holt der Musiker und Kabarettist Willi Astor ans Tageslicht. In seinen Programmen hält er das deutsche Reimheitsgebot hoch und bietet Humor direkt vom Erzeuger. Darüber sprechen wir gleich. Doch wir hören erstmal rein in einen besinnlichen Song von Willi Astor. Einfach sein heißt er.
Einfach leben, gar nicht so leicht. Einfach ist tief und nicht seicht. Und vielleicht ist es am schwersten, es wieder zu sein. Einfach, einfach sein.
Einfach sein von Willi Astor. Seit 40 Jahren ist er wortkünstlerisch unterwegs für Menschen groß und klein, die den Umgang mit Sprache lieben, wie er selbst. Über all das sprechen wir jetzt in SWR Kultur. Schönen guten Tag, Willi Astor.
Servus.
Herr Astor, Ihr Markenzeichen ist das Wortspiel und zwar auf ganz unverkennbare Weise. Sie nehmen sich Worte aus unserem Alltag vor und kombinieren sie neu oder bringen sie in andere Zusammenhänge. So ist zum Beispiel der Silbenfischer entstanden oder der Podestsänger. Finden Sie die Wortspiele oder finden die Wortspiele Sie?
Ich lasse mich natürlich lieber von der Inspiration umarmen oder küssen und von der Muse, als dass ich selber auf die Suche gehen muss, weil das oft mühsam ist. Und Sie haben es ja schon gesagt, ich schreibe meine Texte selber, Humor direkt vom Erzeuger. Da versucht man natürlich, eine gute Qualität zu texten und ich sage mal, in Demeter-Qualität Pointen zu produzieren. Aber man ist natürlich nicht so eine Dauerschreibmaschine. Ich habe ja irgendwie 40-jähriges Bühnenjubiläum nächstes Jahr. Und da bin ich natürlich schon auch manchmal ein bisschen erschrocken darüber, wie lange es mich schon gibt. Ja. Und da begleiten einen viele Schreibkrisen natürlich auch. Und die Geschenke, die nehme ich gerne an, die Sachen, die mir irgendwie zufliegen.
Das heißt, Sie sind immer quasi mit dem innerlichen Schreibblock unterwegs, wenn Sie im Supermarkt sind oder an der Tankstelle oder ich weiß es nicht?
Ja, ich bin leider ein Getriebener, ja. Ich lebe halt nun mal auch von dem, was ich schreibe und ernähre eine Familie. Also ich habe drei kleine Jungs hier am Start und dementsprechend bin ich natürlich auch oft nicht mehr so grundentspannt in meiner Arbeit, vor allen Dingen, wenn man Deadlines hat, wenn man ein neues Programm, wenn man abliefern muss, weil schon plakatiert ist und man ist aber noch nicht fertig mit dem Schreiben. Das Leben hat einfach viele Herausforderungen und das ist halt jetzt meine.
Ja, Sie haben gerade auch so Schreibblockaden oder Schreibkrisen angesprochen. Wie kommen Sie da wieder raus? Wie schaffen Sie das?
Erstens mal rede ich mit Kollegen drüber. Also ich habe sehr viele Freunde im Kollegenkreis von Gerhard Polt, mit dem ich da neulich auch erst drüber gesprochen habe, bis Piet Glocke in Essen oder Badesalz im Frankfurter Raum. Das ist dann einfach tröstlich, wenn man drüber reden kann. Und das bringt einen dann wieder weiter. Ich habe letzten Endes jede Schreibkrise wieder überwunden. Kurz nach der Deadline habe ich halt wieder dann irgendwie was rausgehauen. Es ist psychisch eine enorme Belastung.
Ja, das glaube ich, Herr Astor. Und Sie haben aber was rausgehauen, denn Sie sind ja gerade mit Ihrem aktuellen Kabarettprogramm auf Tour. Das heißt Reimart und Lachkunde. Um was geht es dabei?
Als erstes fällt mir immer der Titel ein, Reimart und Lachkunde. Und nachdem Heimat und Sachkunde ja auch immer noch ein Fach ist, zumindest bei uns in der Grundschule in Bayern, man assoziiert sofort irgendwas damit. Und letzten Endes, ich habe ein Nummernprogramm und das ein roter Faden hat mich noch nie interessiert. Ich versuche einfach kleine Inseln zu schaffen, 3, 4, 5 Minuten zu schreiben, die kurzweilig sind, weil diese Kurzweiligkeit, die schafft halt einfach Farbe und ich brauche die Musik dringend dazu, ich brauche die Liedermacherei, ich brauche die Komik, ich brauche die Sentimentalität am Schluss meiner Programme. Das, was einem am besten bekommt.
Da ist so alles dabei, apropos bekommen, veganes Essen, um Beziehungen dreht es sich, ums Einkaufen. Was muss ein Thema haben, Herr Astor, um es bei Ihnen ins Programm zu schaffen?
Also eine bedeutend gute Pointe ist immer die Substanz von einer guten Nummer. Die Grundaufgabe von einem Komödianten ist, die Leute zum Lachen zu bringen und sie rauszureißen. Und mein Credo ist ja, Albernheit verhindert den Ernst der Lage, weil wenn man sich die Welt anschaut, dann weiß man, und erfüllt man, die Lage ist wirklich ernst und sie ist es schon lange. Es gibt so viel durchgeknallte und verrückte Leute und das Lachen der Leute, das macht einen Künstler einfach glücklich.
Herr Astor, wir hören mal kurz rein in so eine Nummer, nämlich Radkäppchen und der böse Golf.
Es war einmal im großen, dunklen Schilderwald ein verstecktes Wurzelholz. Dort wohnte in einer alten Rostlaube das kleine Radkäppchen. Radkäppchen wunderte sich, denn sie hatte seit über 6 Stunden ein paar Schweinswürstel auf dem Rost liegen, die immer noch nicht fertig waren.
Mensch, das ist aber ein kühler Grill.
Plötzlich klopft es an der Tür. Dass du es euch besser vorstellen kannst.
Wer ist da?
Ich bin es, Katalysator.
Oh, Katalysator.
Tacho.
Radkäppchen und der böse Golf, wie lange fallen Sie an einer solchen Passage?
Das dauert oft 3, 4, 5 Wochen, bis ein vierminütiges Wortspiel beieinander ist. Es fallen einem immer wieder neue Sachen ein. Man probiert auch mal was aus vom Publikum und was nicht gut ist, schmeißt man einfach sofort weg und dann kommen einfach noch bessere Pointen rein. Ich versuche mich gerade an einem Weihnachtslied, weil ich habe noch nie ein Weihnachtslied geschrieben. Und jetzt ist mir mal ein erster Reim eingefallen. Ein Hirsch aus Finnland hatte in ein Fahrzeug investiert. Er kaufte sich ein LKW, hat sich nicht rentiert. Und ich mache halt irgendwie einfach so viel nach Bauch und dann nehme ich mir irgendwie Zettel. Ich bin ein furchtbarer Zettelwirtschafter. Ich habe eine sehr schlechte Struktur in meiner Arbeit, aber ich kenne mich eigentlich in meinem kreativen Chaos gut aus.
Das ist doch das Wichtigste, dass Sie nicht den Überblick verlieren. Unterhaltung, die nicht verletzt, so beschreiben Sie selbst Ihre Kunst. Was entgegnen Sie Kritikern, die Ihre Texte vielleicht zu harmlos finden?
Es ist tatsächlich so, dass sowohl ich als alle anderen Komödianten sehr ernsthaft um unsere Texte kreisen. Da ist wirklich eine Konstruktion dahinter. Und ich bin mit Otto Walkes aufgewachsen. Und das könnte man Otto Walkes auch unterstellen. Aber das ist halt einfach mal der Lundenleger für so wahnsinnig viele Kabarettisten gewesen. Ja,
ja, das stimmt.
Oder ich denke jetzt auch speziell vielleicht auch an Fredel Fesel, der mich sicher mit auch zum Musikkabarett gebracht hat damals. Also man sollte irgendwie in dem Fahrwasser bleiben, in dem er ist und in dem er auch gerne ist und erfolgreich ist. Und die Leute, die meine Kunst irgendwie zur Zeit finden, die sollen sich halt mit einem Buch von Gottfried Benn an ihren Kamin setzen am Abend. Ja. Wenn ich sehe, wie sich die Leute oder die Frauen zum Beispiel irgendwie ein Kajal von der Wange runterwischen, mitten in einer schönen Nummer, dann weiß ich, hier bin ich zu Hause. Das ist meine Welt.
Dann wissen Sie alles richtig gemacht. Zu Ihrem künstlerischen Fahrwasser gehört auch ein Programm für Kinder. Der Zoo ist kein logischer Garten, heißt das. Was ist das Besondere an der Arbeit für so ein junges Publikum?
Meine Jungs zu Hause, die sind jetzt mittlerweile 7, 10 und 13, die befeuern mich natürlich auch mit Inspiration. Und Erich Kästner hat ja gesagt, nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, wird ein Mensch. Und das war für mich einfach der Antrieb. Ja. Also Der Zoo ist kein logischer Garten, ist ja schon der zweite Teil von einem wirklich erfolgreichen Programm. Wir spielen ja jetzt sozusagen ein Best-of aus beiden Programmen. Da bin ich auch mit einer Band unterwegs. Da sind wir zu fünft auf der Bühne. Die Kinder singen die Sachen mit und das ist irgendwie eine Freude für Groß und Klein.
Im Frühjahr sind Sie in eine neue Sparte vorgedrungen, den Kochbuchmarkt. Sie haben das Buch »Wir sehen uns vorm Gericht« herausgebracht mit Rezepten von Freunden wie Gerhard Polt und Eckhard Witzigmann, aber auch nicht prominenten Freundinnen und Freunden. Warum dieses Kochbuch? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Herr Astor?
Der Titel ist mir irgendwie ins Gesicht gesprungen, als ich beim Frühstücken war auf Tour vor 3 Jahren mit meinem Techniker. Morgens um 9 und dann habe ich gesagt, was hältst du von einem Kochbuch mit dem Titel »Wir sehen uns vor dem Gericht«? Und nachdem mein damaliger Techniker sehr kritisch immer mit mir umgegangen ist bezüglich meiner Ideen, was ja super ist.
Gutes Korrektiv.
Genau, man braucht ein Korrektiv und dann hat er irgendwie so herzhaft gelacht, so spontan habe ich gesagt, aus dem Titel muss ich was machen, den kann ich nicht liegen lassen. Und so entstand schnell die Idee, meine besten Freunde zu besuchen, die halt gut kochen und einfach auch mit Herz und Liebe kochen. Und ich habe ja die Gerichte fotografiert und bin in die Privatküchen der Protagonisten gegangen und habe denen zugeschaut, wie sie es machen. Und sie haben erzählt, warum sie das gern kochen, was sie jetzt gerade machen und was sie irgendwie dazu bewogen hat, überhaupt gern zu kochen. So konnte ich irgendwie Hans Haas und Eckhard Witzigmann auch kennenlernen und das genießen, was sie mir gekocht haben.
Ja, Sie sind Quereinsteiger, Willi Astor, haben zwar schon früh Ihr Talent zum Entertainer entdeckt und Akkordeon und Gitarre gelernt, aber dann kam erstmal eine Lehre als Werkzeugmacher und Maschinenbautechniker. Wollten Sie erstmal was, wie es so schön heißt, Handfestes lernen oder haben Sie Ihrem eigenen Talent damals noch nicht getraut?
Ja, sicher Letzteres. haben sie schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Also ich war als Kind dann immer ein Klassenentertainer mit ein paar wenigen anderen. Ich wusste mit mir als Kind nichts anzufangen. Die Schule hat mich nicht interessiert. Ich war kein besonders guter Schüler. Ich habe mich unfassbar geplagt während dieser 9 Jahre. Und dann bin ich mit knapp 15 von der Hauptschule runter, ohne Quali. Und dann habe ich das Riesenglück gehabt, dass mein Lieblingsonkel, der Onkel Ludwig, hat mich damals zu BMW hin empfohlen. Und das ging halt damals noch. Der ist da in die Lehrwerkstatt gegangen und gesagt, ich habe da einen Neffen, könnte den irgendwie zum Werkzeugmacher ausbilden. Und dann habe ich halt so ein bisschen eine Aufnahmeprüfung gemacht und dann haben sie mich genommen. Und das war das größte Glück, was mir passiert ist, weil so habe ich meine ersten Meister kennengelernt und die haben mir das feinstoffliche Arbeiten mit Metall beigebracht. Und ich war vor allen Dingen eins, ich war endlich weg von zu Hause, weil oft ein Ort, der nicht schön war. Also meine Eltern haben sich unfassbar angestrengt und viel gearbeitet und waren einfach auch völlig überfordert mit einer Familie mit 3 kleinen Kindern. Und da hat es viel gerumst. Und als ich dann bei BMW war, habe ich irgendwie das erste Mal Gefühl gehabt, dass ich was kann. Ja? Weil ich habe das halt dann irgendwie von der Pike auf gelernt, genau zu sein, genau zu feilen, zu drehen, zu fräsen. Und dann wuchs mein Selbstvertrauen. Und dann im zweiten Lehrjahr habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Und das habe ich dann eigentlich mit dem gleichen Werf gemacht. Ich wollte ein genauer Musikant werden und ein guter Musiker, ein guter Gitarrist. Und so habe ich dann mich begonnen, für die Welt und alles Mögliche zu interessieren. Habe Sigi Schwab kennengelernt, Peter Horton, David Quarley und habe mich irgendwie meine Flügel ausgebreitet.
Und genau mit dieser Präzision sezieren Sie heute die deutsche Sprache. Willi Astor, wir erfüllen unseren Gesprächsgästen in SWR Kultur einen Musikwunsch am Ende des Gesprächs. Und Sie haben sich einen Titel von Pat Metheny gewünscht, And I Love Her. Das ist eigentlich ein Song von den Beatles aus dem Jahr 1964. Warum hat es Ihnen diese instrumentale Coverversion von Pat Metheny angetan?
Also Pat Metheny ist natürlich irgendwie für jeden Gitarristen der Unerreichbare, weil er einfach so gut ist. Und für mich ist es ein Melodiengott. Und es gibt eben diese Interpretation von And I Love Her. Die Beatles sind ja meine DNA. Und es ist tatsächlich, dann beginnt die Gitarre zum Kunstobjekt zu werden, wenn man es schafft als Gitarrist, ohne dass man die Stimme dazu einsetzt, die Melodie, die Begleitung und die Bässe in ein einziges Stück hinein zu transferieren. Und das ist in diesem Stück wirklich großartig gelungen. Da kriege ich halt zum Beispiel Gänsehaut.
Da holen wir uns jetzt diesen Gänsehaut-Moment bei And I Love Her von Pat Metheny. Vielen Dank dem Kabarettisten und Musiker Willi Astor und alles Gute für Sie.
Ich danke, ich wünsche Ihnen auch eine gute Zeit und auf Berlinerisch sagt man, bleibt senkrecht und bleibt übrig.